sind jetzt bereits bei der vorletzten Predigt über und über den ersten Thessalonicher Brief ankommen. Und wir haben schon ein paar Mal gehört, es ist ein Brief voller Gnade, Liebe, Hoffnung, Gnade und Dank. Es wird heute um das fünfte Kapitel gehen, die ersten 11 Verse. Und da betont Paulus vor allem die Hoffnung. Wir haben das jetzt auch im Lobpreis schon ein paar Mal gehört. Hoffnung, das ist das, was uns vorantreibt, das uns nicht aufgeben lässt, auch wenn die Umstände oft nicht so schön sind, wenn es trüb sind. Hoffnung lässt immer wieder neuen Mut in uns hochkommen, dass wir weiterkämpfen, weiter wachsen, trotz allem nach vorne schauen, weitergehen, weitermachen, egal was kommt. Hoffnung gibt Mut, Hoffnung macht Mut. Man kann 7-mal hinfallen, wichtig dabei ist es, dass man dann 8-mal wieder aufsteht. Aber wenn man sich das 7. Mal denkt, es bringt eh nichts, ich fliege wieder hin, ich bleibe gleich liegen, dann ist es vorbei. Dann ist die Hoffnung weg und dann hilft gar nichts mehr. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich das alles auf meinen USB-Stick gespeichert und blöderweise nur am USB-Stick. Und dann ist der Stick eingegangen und die Predigt war weg. Und ich habe mir gedacht, nein, ich mag mich jetzt nicht nochmal hinsetzen. Vieles, was ich geschrieben habe, ist mir dann nicht mehr eingefallen. Ich will nicht mehr, ich mag das nicht nochmal von vorn anfangen. Aber es hilft nichts. Liegen bleiben ist keine Option. Man muss sie aufraffen und dann trotz aller Rückschläge weitermachen. Wenn die Hoffnung weg ist, was bleibt dann noch? Oder wie meine Tochter einmal gesagt hat, am wichtigsten ist, dass man nie die Hoffnung verliert. Hoffnung, das ist der Motor, der uns antreibt und veranlasst, weiterzumachen, selbst dann, wenn eigentlich alles dagegen spricht. Die Christen in Thessaloniki, die haben Jesus höchstwahrscheinlich nie persönlich kennengelernt, aber sie haben von Paulus und von seinen Kollegen von ihm gehört. Sie haben die frohe Botschaft gehört, dass Gott Mensch worden ist, dass er am Kreuz für all ihre und unsere Fehler und Sünden gebüßt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, damit auch sie und wir ewig leben können, dass er dann zurückgegangen ist zum Vater, dass er jetzt dort ist und dass er wieder zu uns zurückkommen wird, um seine Leute, um Menschen, die an ihn glauben und sich zu ihm bekennen, dass er sie abholen wird, damit sie dann für immer und ewig bei ihm sein können. Und das ist ja genau das, was unser Glaubensbekenntnis aussagt. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und daran haben sie geglaubt. Das war ihre große Hoffnung. Jesus kommt wieder. Und dann sind Menschen gestorben. Und Jesus war nicht da. Und das hat sie verunsichert. Ganz klar. Und die Älteren von uns werden sich vielleicht noch an die Gruppe Döff erinnern. Die haben jetzt so in den 80er Jahren ein Lied gehabt, Taxi. Und da heißt es, ich stehe in der Köthen und warte auf ein Taxi, aber es kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. Ich warte auf das Brummen von einem Mercedes Diesel, aber es brummt nicht, brummt nicht, brummt nicht. Und so könnten vielleicht auch die Christen damals in Thessaloniki gesungen haben. Ich stehe in der Köthen und warte auf Jesus, aber er kommt nicht. Und das haben wir auch schon im 4. Kapitel gehört, letzte Woche, wo Paulus sich dann beruhigt hat und gesagt hat, es spielt keine Rolle, ob man jetzt schon gestorben ist oder noch lebt, wenn Jesus kommt. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass man zu ihm gehört, wenn er kommt. Und Das ist auch interessant, wenn man die Briefe von Paulus liest oder auch andere Briefe vom Neuen Testament. Die Schreiber schreiben immer so, als ob sie erwarten würden, dass Jesus bald kommt, dass sie das noch erleben, wenn er kommt, dass er nicht irgendwann in Tausenden von Jahren kommt, sondern na, jetzt müssen wir bereit sein. Jesus könnte jeden Moment kommen. Und jetzt sind 2000 Jahre vergangen und 2000 Jahre, das ist eine wirklich lange Zeit. Und wir singen noch immer, ich stehe in der Kötten und warte auf Jesus, aber er kommt nicht. Was ist da los? Warum kommt er nicht? Und ein Spruch sagt auch, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und bei meinem USB-Stick war es auch so. Ich habe dann mit mehreren EDV-Spezialisten geredet und verschiedene Sachen versucht, die Dateien doch noch irgendwie zurückzubekommen. Aber irgendwann war die Hoffnung tot. Und es war klar, da geht nichts mehr. Ich muss wirklich neu schreiben, die Predigt. Und wie traurig ist es, wenn die Hoffnung letztendlich dann stirbt. Wenn man weiß, da kommt nichts mehr, da geht nichts mehr. Aus, rien va plus, nichts geht mehr. Aber stimmt es, dass wirklich jede Hoffnung letztendlich stirbt? Nein, wir haben keine tote Hoffnung. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Wir haben nicht irgendeine Hoffnung, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und dass dann wirklich alles besser wird. Aber die Frage ist, wann? Wann wird es sein? Was wir wissen ist, dass es auf alle Fälle ein unerwartetes Kommen sein wird. Paulus schreibt, über die Frage nach Zeit und Stunde brauche ich euch aber nichts zu schreiben, liebe Geschwister. Da habe ich gedacht, schade eigentlich. Es wäre ja doch irgendwie hilfreich, wenn man das so zumindest ungefähr abschätzen könnte, wann das sein wird. Wer einen Garten hat von euch, der weiß, das hat viel mit Arbeit zu tun. Und vor allem im Herbst, ich habe jetzt die Tuyen schneiden müssen, dann habe ich mir ein eigenes Gerät anschaffen müssen, weil ich da so einen Hügel habe, da komme ich mit dem Rosenmäher nicht hin, dass ich das auch, das ganze Gestrüpp und die Brennnessel schneiden kann und den Pool auslassen und abdecken und die Dusche abmontieren und die Wasserleitungen auslassen und. Es ist einfach viel zum Tun. Und als ich dann fertig war und wieder alles putzt habe und das Gestrüpp und die Tuyen entsorgt habe, dann habe ich gedacht, also wenn Jesus jetzt kommen wird, wäre das irgendwie suboptimal. Jetzt habe ich dann das quasi alles umsonst gemacht. Also es wäre besser, wenn er kommen wird, bevor ich überhaupt mit der ganzen Arbeit anfange. Das wäre viel geschickter. Oder jetzt mit den ganzen Klimadiskussionen, wir haben eine relativ neue Ölheizung. Jetzt denke ich mir, jetzt die Ölheizung wieder rausreißen und wieder auf Pellets umsteigen und wieder alles neu machen. Oder unser Dach ist auch nicht mehr wirklich das Neueste, das gehört irgendwann renoviert. Jetzt, wenn ihr zumindest wisst, okay, Jesus kommt so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dann tue ich mir die ganzen Renovierungsarbeiten nicht mehr an. Aber wenn ich weiß, er kommt irgendwann in 10.000 Jahren, ja, dann habe ich noch einiges zum Tun. Also es wäre schon hilfreich, wenn man das so einigermaßen zumindest wissen könnte. Aber Paulus sagt es uns nicht. Warum sagt er es nicht? Weil er es selbst nicht weiß. Weil es niemand weiß. Niemand hat es jemals gewusst und niemand wird es jemals wissen. Eine jegliche Spekulation ist absolut sinnlos. Weder Zeit noch Stunde, also weder Zeiträume noch Zeitpunkte, die zwei Begriffe da, die griechischen sind Chronos und Kairos. Also alles, was mit Zeit zu tun hat, jegliches Wissen darüber ist uns vorenthalten, ist uns verwehrt. Alle Spekulationen sind sinnlos. Aber eines wissen wir, und das schreibt er in Vers 2, Ihr wisst ja ganz genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also wir wissen zumindest, dass wir nichts wissen. Und da nimmt er Bezug auf das, was Jesus selbst einmal gesagt hat in Matthäus 24. Er wird völlig überraschend kommen. So wie damals die Flut zu Noahs Zeiten und wie ein Dieb in der Nacht. Bei seinem ersten Kommen, da haben die frommen Juden ja auch auf den Messias gewartet und es war die große Hoffnung, dass der Messias kommen wird. Und als er dann kam, waren sie trotzdem völlig überfordert und unvorbereitet und zum Großteil haben sie ihn nicht einmal erkannt, weil er in Verkleidung gekommen ist, als Diener ist er gekommen. Bei seinem zweiten Kommen wird er als Herrscher in Herrlichkeit und Pracht kommen und jeder Mensch wird das erkennen, wie er ist. Aber es wird genauso unerwartet sein und die Menschen werden unvorbereitet sein. Man wird mit Alltäglichen beschäftigt sein, man kümmert sich um dieses und jenes, um sich selbst, man denkt nichts Böses oder vielleicht doch und bumm, auf einmal ist er da. Und oft hört man ja, die Welt steht nicht mehr lang. Lang geht es so nicht mehr weiter. Früher war alles besser. Alles wird immer nur schlimmer. Das Ende steht wirklich kurz bevor. Das ist jetzt wirklich die allerletzte Zeit, in der wir leben. Drei Dinge dazu. Erstens, es gab in der Geschichte schon sehr oft sehr viel schlimmere Zeiten als heute. Ich habe jetzt erst ein bisschen was über die industrielle Revolution gesehen. Da haben wirklich kleine Kinder schon bis zu 10 Stunden am Tag in Kohlebergwerken oder sonst wo arbeiten müssen, sind deshalb nicht zur Schule gegangen, sind dumm blieben deshalb, einfach damit die Familie nicht verhungern muss. Denkt man an all die Kriege und all das Leid in der Vergangenheit und das Mittelalter, Erster, Zweiter Weltkrieg. Und wir glauben, dass immer alles schlimmer wird und dass uns heute so schlecht geht und dass die Welt bald untergehen muss. Ich glaube nicht. Das Zweite, auch zu Paulus Zeiten haben die Menschen bereits in der letzten Zeit gelebt. Und sie haben damit gerechnet, dass Jesus jederzeit kommen könnte. Und drittens schreibt Paulus hier dann in Vers 3, wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen, wie die Wehen über die Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Und das finde ich besonders interessant, dass Paulus da schreibt, dass Jesus eben nicht kommen wird, wenn wir es erwarten. Kurz bevor die Welt explodiert, kurz bevor sich die Menschen selbst ausrotten, wenn die Atombomben fallen, wenn die Umwelt zerstört ist, nein, er kommt, wenn es scheinbar eh ganz gut läuft. Wenn wir Frieden und Sicherheit haben, wenn die Klimakrise bewältigt ist, wenn die Nationen miteinander reden, statt dass sie sich bombardieren, wenn die Pflegekrise vorbei ist, wenn wir in Wohlstand und Sicherheit leben, dann wird das Ende kommen. Völlig überraschend. Und da wird dann sicherlich auch der letzte große Antichrist eine wichtige Rolle spielen in der Zeit. Also zuerst Chaos, Kriege, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, also eigentlich das, was wir jetzt erleben. Und dann wird der Antichrist für Ruhe und Sicherheit und Ordnung sorgen. Er wird die Probleme lösen, aber es wird ein trügerischer Friede sein. Und dann kommt der Friede fürs, dann kommt Jesus und wird für tatsächlichen Frieden sorgen. Das klingt jetzt nach einem richtig guten Fahrplan. Der Plan hat nur einen Fehler. Er stimmt so nicht ganz. Warum? Weil es keinen Fahrplan gibt. Zumindest keinen, den wir kennen könnten. Es gibt keine Vorzeichen, die man irgendwie berechnen könnte und wo man dann so auf einer Zeitachse das irgendwie einzeichnen könnte, damit man weiß, wann wo es passieren wird. Und es ist durchaus interessant, wenn man die Bibel durchliest und diese prophetischen Aussagen nimmt und dann vergleicht mit dem, was in der Welt passiert. Wie passt das zusammen? Wo gibt es Überschneidungen? Wie geht es ineinander? Wo gibt es Übereinstimmungen? Das ist schon interessant. Aber unterm Strich kommt bei einer jeden Betrachtung, bei einem jeden Studium, bei jeder Berechnung raus, wir wissen gar nichts. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Bedingungen seit 2000 Jahren und auch für die nächsten 100.000 Jahre immer optimal sind, sodass Jesus jederzeit kommen könnte. Es hat in der Vergangenheit Kriege gegeben und auch Antichristen und es hat auch Friedenszeiten gegeben und das wird es auch in Zukunft geben. Also die Voraussetzungen, die in der Bibel beschrieben sind, sind jederzeit so passend, dass Jesus immer kommen könnte. Und deshalb habe ich auch ein kleines Problem oder unter Anführungszeichen ein Problem mit allen drei Ansichten über das tausendjährige Reich. Ich glaube, dass sie da alle ziemlich täuschen dabei. Egal welche Ansicht das man hat, irgendwie wird es falsch sein. Warum heißt Schlaganfall Schlaganfall? Was das? Weil er mit einem Schlag kommt. Auf einmal, zack, hängt der Mundwinkel runter oder der Arm hängt runter oder es ist sonst irgendwas. Ohne irgendein Vorzeichen. Auf einmal ist der Schlaganfall da. Es gibt natürlich gewisse Risikofaktoren, Rauchen, fettes Essen und so weiter. Und es gibt auch Vorsorgeuntersuchungen. Man kann zum Beispiel mit einem Ultraschallgerät die Halsschlagader anschauen und da kann man sehen, okay, wenn die ziemlich verengt ist, da bahnt sich ein Schlaganfall an, da muss man was tun. Jesus wird so unerwartet kommen wie ein Schlaganfall. Allerdings gibt es bei ihm keine Vorsorgeuntersuchung, um das irgendwie vorher erkennen zu können. Wie war das bei der Sintflut? Da gab es auch keine Vorzeichen. Es war blauer Himmel, weit und breit kein Wasser. Das Einzige, was gab, war die Warnung und die Aufforderung, dass die Menschen in die Arche gehen sollen. Und wenn Jesus wiederkommt, ist die einzige und wichtige Frage, ob man auf seiner Seite steht oder nicht. Das ist die einzige Vorbereitung, die wir treffen können und sollen. Und Paulus schreibt hier auch vom Tag des Herrn und das ist so ein theologischer Begriff, der einige Mal in der Bibel vorkommt. Und ich habe es in letzter Zeit gerade so die 12 kleinen Propheten durchgelesen, da kommt es auch ein paar Mal vor. Und da ist immer vom Tag des Herrn als von einem Gerichtstag die Rede. Ein furchtbarer Tag, wo Gott Gericht hält über die gottlosen Menschen. Und wenn man sich die Bibel so durchliest, hat man oft so den Eindruck, dass wenn vom Tag des Herrn so die Rede ist, dass da eigentlich verschiedene Ereignisse gemeint sind. Zum Beispiel redet Jesus von der Zerstörung des Tempels und vom Ende der Welt als ein Ding, als ob das ein und dasselbe wäre. Es sind aber verschiedene Ereignisse eigentlich. Und dadurch haben wir ein bisschen ein Problem mit dem Tag des Herrn, was das jetzt wirklich ist. Ist es ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum? Und dann wissen wir ja, wir wissen weder was von Zeitpunkten noch von Zeiträumen. Das ist eben das mit der Zeit. Aber der Tag des Herrn ist auf jeden Fall immer so ein Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit. Und Zeit ist eben für einen ewigen Gott, ja, relativ. Und das kriegen wir oft nicht so ganz in unseren Kopf rein. Aber es ist ein Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit. Und im Alten Testament ist eben der Tag des Herrn immer etwas, was mit Gericht zu tun hat, ein furchtbarer Tag. Hier in diesem Abschnitt hat der Tag des Herrn aber auch etwas mit der Wiederkehr von Jesus zu tun. Das war eben schon im vierten Kapitel. Und es wird eben wieder so ein Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschheit geben. Und dann wird es zwei Auswirkungen haben. Eben jetzt von den alttestamentlichen Propheten her wird es ein furchtbarer Tag sein, ein Tag des Zorns und ein Tag des Gerichts. Aber im Zusammenhang mit Jesu Wiederkehr wird es auch ein Tag der Freude und des Jubels sein. Und deshalb sieht man da, dass man zwei unterschiedliche Gruppen hat. Und Paulus schreibt dann weiter: Doch ihr, liebe Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Also ich schlafe eigentlich sehr gerne. Sollen wir jetzt nicht mehr schlafen? Immer wach sein, immer bereit sein. Wie soll das gehen? Sogar Jesus hat geschlafen, sogar sehr tief und sehr fest, sogar wenn es gestürmt hat, hat er seelenruhig geschlafen. Und es gab Studien und Versuche mit Schlafmangel und das hat verheerende Folgen gehabt. Also wir brauchen Ruhe, wir brauchen Schlaf. Es ist irgendwie auch klar, dass Paulus da jetzt nicht vom Schlafen redet, sondern vom geistlichen Schlaf, sinnbildlich. Also wir sollen geistlich wach und nüchtern und bereit sein. Aber auch das ist schwierig. Und wer von euch betet pausenlos? Wer ist ständig mit geistlichen Dingen beschäftigt? Wer liest ständig die Bibel? Sogar Mönche, die das hauptberuflich machen, müssen körperlich arbeiten und müssen sich mit alltäglichen Dingen beschäftigen. Wir sind mit Beruf, Familie, Alltagsangelegenheiten beschäftigt. Wir müssen PowerPoint-Präsentationen machen, wir müssen Vorträge halten, wir müssen Maschinen bedienen, wir müssen in der Schule aufpassen. Egal was wir machen, wir müssen fokussiert und konzentriert arbeiten. Also wer ist da dann stets damit beschäftigt, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte und wer ist da stets wachsam und bereit dafür? Wie so oft verwendet die Bibel Bilder, um einen Kontrast darzustellen. Also schwarz, weiß, Tag, Nacht, Licht, Finsternis, Wachsein, Schlafen, nüchtern, betrunken. Egal wie viele unterschiedliche Nationen, Rassen, Kulturen und Menschen, das es auch gibt, letztendlich gibt es nur zwei Gruppen von Menschen, nämlich diejenigen, die zu Jesus gehören und mit ihm ewig leben werden und diejenigen, die ohne Jesus leben und auch ohne ihn sterben werden. Man kann nicht pausenlos wachsam sein und munter sein, aber wenn man im Licht lebt, wenn man mit Jesus lebt, dann kann man auch sorgenfrei schlafen und trotzdem vorbereitet sein. Ihr kennt sicher das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Matthäus 25. Wie viele von den 10 haben geschlafen? Alle 10 haben geschlafen. Aber 5 von denen haben vorher ihre Lampen vorbereitet. Und als der Bräutigam dann kam, waren sie vorbereitet und bereit, auch wenn sie geschlafen haben. Der Tag des Herrn wird für die einen ein furchtbarer Tag des Gerichts werden. Und für die anderen wird es aber ein Tag der Freude und des Jubels. Alles, wirklich alles hängt davon ab, auf welcher Seite das man steht. Deshalb ist die Frage, bist du bereit? Lebst du im Licht? Gehört dein Leben dir selbst oder gehört dein Leben Jesus? Das ist letztendlich die entscheidende Frage. Und wenn man so lebt, im Licht, mit Jesus und auf sein Kommen wartet, dann hat man eine unerschütterliche Hoffnung. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Da haben wir wieder den Dreiklang Gottes: Glaube, Liebe, Hoffnung. Mit Gottes Waffenrüstung brauchen wir weder Tod noch Teufel noch Weltuntergang noch den Zorn Gottes fürchten. Und wir können voller Zuversicht in die Zukunft gehen. Wir haben an Glauben, an einen Gott, der größer ist als alle Probleme der Welt. Wir haben Gottes Liebe, die größer ist als aller Hass der Welt. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die unerschütterlich ist. Und voller Dankbarkeit können wir uns auf seine Gnade berufen, die größer ist als sein Zorn. Und deshalb können wir uns gegenseitig Mut zusprechen. Und auch wenn in dieser Welt, in diesem Leben nicht immer alles rund läuft, nicht immer alles gut ist und auch nicht immer alles besser wird, wir haben bei Jesus eine großartige Zukunft vor uns, die uns niemand nehmen kann. Samuel hat in der letzten Predigt statt Hoffnung den Begriff Gewissheit verwendet. Warum? Weil unsere Hoffnung eben nicht heißt, ja vielleicht, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Na, unsere Hoffnung ist gewiss und sie ist lebendig. Wir wissen zwar nicht, wann Jesus kommt, aber dass er kommt, das wissen wir sicher. Und deshalb können wir mit allen Heiligen ausrufen, Maranatha, komm Herr Jesus, komm bald. Stehen wir jetzt noch gemeinsam auf und sagen wir gemeinsam unser Glaubensbekenntnis.